done it again. Malaysia's hearts are broken.
What a smash. How on earth did he get that back?
Love all. Play.
Aufgeschoben ist natürlich nicht aufgehoben. Auch wenn wir mal wieder eine kleine Verspätung haben, haben wir es doch noch hingekriegt, die Folge die Woche aufzunehmen oder jetzt aufzunehmen. Herzlich willkommen, liebe Shuttle Talk-Zuhörer und Zuhörerinnen, und natürlich herzlich willkommen Kai, der nach einem Ausflug diese Woche nach Belgien, aber diesmal ganz schnell und wahrscheinlich auch mit dem Auto sogar richtig zügig wieder daheim angekommen ist, in den eigenen vier Wänden sitzt. Und ja, trotz wahrscheinlich keinem zufriedenstellenden Turnier, jetzt aber doch ausgeglichen und positiv wirkt und hoffentlich ganz viel Energie mit in die heutige Folge bringt.
Ich bin immer ausgeglichen und positiv, Tobi. Und vor allem bin ich auf 180 wegen meinem zerschlissenen Fahrradreifen.
Oh, ja, das hast du mir gerade schon erzählt. Wir waren beide gerade am Struggeln, rechtzeitig zur Aufnahme heimzukommen. Dir hat dein Fahrrad den Strich fast durch die Rechnung gemacht. Mir die Fürther Hooligans hier, die vor dem Derby nochmal vor ordentlich Rambazamba bei uns am Bahnhof gesorgt haben. Aber wir haben es geschafft. Zu dem Thema Ausgeglichenheit. Hast du noch diese Uhr, die du immer beim Olympiastützpunkt vor deinem Zimmer stehen hattest? Da hattest du immer so mit Zeiger, wie du dich gerade fühlst. Und das ist
klar, habe ich die.
Finde ich wirklich auch witzig, weil das stand halt draußen vor der Tür, wo man eigentlich wie so ein klassisches Ding, was man dann halt nicht nutzt, was man irgendwie so mal als Gag dahinstellt. Aber es war bei dir wirklich ständig dann umgestellt und auch so, ohne dass man dich gesehen hat. Und dann guckt man draußen, oh, okay, der Zeiger ist hier. Ich fand das irgendwann extrem witzig, aber ich glaube, es hat mich auch ein paar Mal davon abgehalten, dann bei dir zu klopfen, wenn der Zeiger gerade an der falschen Stelle stand.
Ja, ich glaube, davon haben noch ein paar Menschen Traumata vom Klopfen bei meinem Zimmer und dass ich da nicht aufgemacht habe oder irgendwelche anderen Geschichten. Aber ich glaube, ich persönlich habe das gar nicht so oft umgestellt, sondern das war dann auch immer, jeder, der bei mir geklingelt hat, hat es dann einfach aus Jux umgestellt. Und das war auch so ein Stimmungsbarometer, wie die Stimmung im ganzen Haus ist. Also.
Echt jetzt? Oh, da bin ich jetzt ein bisschen enttäuscht. Ich hatte eigentlich die Hoffnung, dass du da das ein bisschen mehr pflegst. Vor allem, wir waren ja im obersten Stock, gefühlt im letzten Eck. Da kommen auch nicht so viele Leute vorbei, die das umstellen können.
Ich weiß nur, Richard Dumke, einer unserer, wahrscheinlich auch treuen Zuhörer hier, der hat das gerne mal umgestellt. Aber ich habe es natürlich
Grüße
auch. Grüße
an dieser Stelle.
Ja, ich habe es natürlich auch manchmal umgestellt. Und ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, weil, wie du sagst, da weiß man direkt, worauf man sich einlässt, ne?
Ja, es ist wirklich sehr ehrlich gewesen vor deiner Tür. Ja, lasst uns einsteigen in Badminton-Themen. Wir haben ja letzte Woche eine Gastfolge gehabt, Hans Werner live aus Kopenhagen nochmal so eine kleine Nachlese uns gegeben. Wir haben auch viele größere Sportthemen aufgegriffen. Gab es da nochmal irgendwelche Reaktionen zu? Hast du irgendwas bekommen?
Nee, so viele Reaktionen hab ich jetzt nicht bekommen. Aber wir können uns ja auch selber nochmal dazu äußern, Tobi. Letzte Woche hatten wir ja nicht so viel die Gelegenheit, wie du willst.
Zu was denn?
zum Sport, vor allem zu dem allgemein der Stand des deutschen Sports, weil ich glaube ja auch danach oder jetzt in der letzten Woche hat sich ja auch nochmal viel ergeben, zum Beispiel durch den Weltmeistertitel der Basketballer, die ja in der Potters-Analyse, dieses besagte Analysesystem des deutschen Sports, weit hinter Badminton liegen, dafür aber Weltmeister sind.
Hinter Leichtathletik.
Ja.
Es ist unglaublich, wie oft ich in den letzten Tagen jetzt dieses Wort Potters gehört habe. Also wenn man auch in so einer Sportbubble lebt, ist das wahrscheinlich nochmal präsenter, aber es ist ja wirklich der große Begriff. Und ich war heute tatsächlich nach unserem Frühtraining noch mit den Basketballcoaches an der Sportschule von uns ein bisschen zusammengesessen und die haben auch genau das Gleiche berichtet. Ja, sie hoffen jetzt mal, dass vielleicht dieses Potters-System auch nochmal überdacht wird nach dem WM-Erfolg, weil es ist schon sehr fragwürdig, wie das deutsche Sportsystem so aktuell tickt. Und Hans Werner hat ja auch schon viel angesprochen letzte Woche, aber wir haben auch zu zweit schon öfter drüber geredet. Da läuft einiges, sagen wir mal, nicht ideal, um es etwas beschönigt auszudrücken.
Ja, das stimmt. Aber vielleicht, dann soll ich einfach mit guten Neuigkeiten auch über den deutschen Badmintonsport vielleicht einfach den Bogen spannen, weil wir sind für den deutschen Nachhaltigkeitspreis nominiert worden. Das kann ich heute live hier in dieser Folge verkünden, Tobi. Oh. In der Kategorie Nachhaltigkeitsheldinnen und Helden des Alltags sind wir von, also hat der Deutsche Batman-Verband für Batman Earth uns halt ja sozusagen eine Bewerbung eingereicht und wir sind unter den 5 Nominierten für diese Kategorie. Und das ist eine sehr, sehr coole Auszeichnung und auf diesem Weg auch, ja, vielen, vielen Dank an alle, die das die letzten 2,5 Jahre unterstützt haben und immer noch unterstützen. Und wir werden ja auch, wer uns ein bisschen bei Social Media verfolgt, geht es auch immer weiter. Wir werden immer mehr Vereine, die bei unserem Recycling-Projekt teilnehmen und so weiter. Also da kann ich nur noch mal sagen, vielen Dank und mal sehen, ob wir den Preis am Ende gewinnen. Leider entscheidet dann eine Jury, also da kann leider unsere Hörerinnen und Hörer nichts für uns tun, dass die jetzt irgendwie irgendwo abstimmen müssen, sondern das entscheidet eine Jury, eine Fachjury. Ja, aber
hilft
trotzdem.
Nichts, wenn man mal kurz twittert, dass man ein Taylor Swift-Fan ist.
Naja, ihr könnt alle auf den, bei uns bei Instagram, wir werden auch die offizielle Meldung vom Nachhaltigkeitspreis auch nochmal teilen, wo wir erwähnt sind. Und dann können ja alle einfach mal drunter kommentieren, Batman Earth, Beste. Oder wie man das heute sagt. Ich küsse dein Auge. Nee, keine Ahnung, irgend sowas. Also das vielleicht nicht, weil dann bekommen wir den Preis nicht, aber vielleicht auf jeden Fall mal sich das anschauen. Und auch sowieso, falls ihr uns nicht kennt, was mich jetzt hier überraschen würde. Aber falls doch nicht, dann könnt ihr mal bei uns auf unserer Website oder so oder auf Instagram vorbeischauen.
Ja, ich glaube, da gibt es wahrscheinlich keinen mehr, der hier zuhört, der es noch nicht kennt, das Projekt. Aber natürlich cool. Herzlichen Glückwunsch. Und was könnt ihr denn gewinnen, wenn ihr da prämiert werdet?
Ja, das ist mein Lieblingspreis. Wir bekommen
einen Freiflug in die Welt.
Nee, es ist besser, Tobi. Es ist besser als ein Freiflug sogar. Es ist der Zugang zum besten deutschen Nachhaltigkeitsnetzwerk. Das ist der Preis. Also es geht um die Ehre und um die Aufmerksamkeit.
Okay.
Es geht nicht um irgendwie Geld. Ja.
Okay. Schade, aber ja, immerhin. Wann wird das Ganze gewählt?
Ich glaube, gewählt wird tatsächlich Ende September, aber ob man dann gewonnen hat, erfährt man erst auf der Preisverleihung. Die ist, glaube ich, Ende November. Da werde ich natürlich berichten. Ich hoffe, dass ich da auch teilnehmen kann. Und mir mal die Creme de la Creme, unsere Bundesinnenministerin, die ja auch zuständig ist für Sport, vielleicht kann ich dann auch mit ihr ein bisschen diskutieren über unser Sportsystem. Auf jeden Fall, die wird auch da sein und, glaube ich, den Preis sogar vergeben und überreichen. Und ja, also es ist eine große Sache, zumindest in der deutschen Politik.
Wow, cool. Ja, ich bin gespannt und ich drücke natürlich die Daumen. Lass uns zu den großen Turnieren kommen, die jetzt nach der WM irgendwie so gar nicht so groß wirken, zumindest für mich. Aber wir hatten ja direkt danach China Open, Super 1000, höchste Kategorie, wo wir auf jeden Fall doch ein paar Worte drüber verlieren sollten, denke ich. Und jetzt gerade laufen die Hongkong Open, wo leider heute für Marc und Isabel im Viertelfinale Schluss war. Aber erstmal so aus DBV-Sicht wieder ein ganz gutes Turnier oder ein paar gute Punkte für die Qualis. Aber zu China Open, mir kommt direkt, oder das Erste, woran ich dran denke, ist, ich habe ganz viele Posts gesehen zu Viktor Axelsen, der ja dort wieder gewonnen hat und damit jetzt alle Super 1000 Turniere gewonnen hat, der erste Spieler ist. Aber man muss ja sagen, das ist ja irgendwie eine ganz, ganz wilde Statistik, weil ja dieser Status, mit Ausnahme jetzt von All England und Indonesien, die das, glaube ich, immer waren, auch gerne mal hin und her wechselt oder mal plötzlich in einem Jahr ein zusätzliches Super 1000 dazukommt, dann wird es wieder eins weniger. Also was da manchmal irgendwie so als so dieser Karriere-Slam oder so bezeichnet wurde, finde ich jetzt nicht so richtig vergleichbar mit dem Tennis oder mit der Stufe, auf das es gestellt wurde. Aber natürlich super beeindruckend, auch wieder krasse Performance gewesen. Aber ja, das ist mir so als erstes aufgefallen letzte Woche.
Ja, das habe ich mir auch gedacht. Außerdem gibt es diese World Tour ja auch noch nicht so lange. Vorher hieß es ja anders. Und ich glaube, da wurde es ja nicht, also die Turniere davor wurden nicht irgendwie damit einbezogen, weil kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass Lin Dan das nicht erreicht hat, ehrlich gesagt. Aber vielleicht hat er nie Malaysia Open gewonnen.
Der hat nie in Indonesien gewonnen.
Lin Dan hat nie in Indonesien gewonnen.
Ja, das ist so für alle Lee Chong Wei-Fans, glaube ich auch, die so in dieser GOAT-Debatte für Lee Chong Wei argumentieren wollen, bringen, glaube ich, dann gerne mal die Indonesia Open. Dass er da tatsächlich nie gewonnen hat. Oft auch, glaube ich, überraschend früh raus und viele sagen, dass er da mit den Bedingungen nicht so klar gekommen ist.
Okay. Das wusste ich nicht, aber ja. Also unabhängig davon, dass jetzt irgendwie der Zeitraum nicht so lang ist und das auch immer irgendwie nicht so eindeutig ist wie jetzt im Tennis, ist es ja trotzdem eine besondere Leistung. Aber was war da bei der WM los? Bei Victor, muss man ja dann im Nachhinein sagen, weil gefühlt diese, also in China war er wieder überragend oder eigentlich auch nicht zu schlagen. Wie man dann aber sieht, eine Woche später sah es schon wieder anders aus und hat er, glaube ich, in Hongkong zweite Runde oder erste Runde verloren. Erste Runde, glaube ich, sogar verloren.
Ja.
Ja.
Gegen den Taiwanesen, der dann auch, ich weiß gar nicht, ob er heute schon gespielt und nochmal gewonnen hat, hat in der zweiten Runde auch Li Xia geschlagen und den ich auch bei den German Open gesehen hatte. Da hat er auch schon Li Xia in der ersten oder in der zweiten Runde im Hauptfeld sehr, sehr überraschend rausgeworfen und war wieder so ein Spieler, den ich bis dahin noch nie gesehen habe und mir gedacht habe, okay, wie verrückt es eigentlich ist, dass es so gute Leute gibt, die dann da aus dem Nichts auftauchen. Und auch lustig fand ich, heute sind ja zwei Taiwanesen im Viertelfinale. Er hat gegen Axelsen und Li Xia gewonnen. Sein Landsmann hat zwei Freilose gehabt. Also der Weg ins Viertelfinale war relativ unterschiedlich. Aber ja, ich war auch extrem überrascht, vor allem, dass Victor da jetzt verloren hat. Und so ein bisschen die Konstanz gerade, die er so vor das ganze letzte Jahr irgendwo hatte und gar kein Spiel gegen einen Underdog verloren hatte, jetzt ein bisschen nachlässt. Aber es kann schnell mal passieren, ne?
Ich stelle aber die Theorie auf, dass das auch im Badminton mittlerweile noch mal viel schwieriger ist als noch vor 5 Jahren. Oder auch zu Lin Dan und Li Chong Weis Zeiten, weil es kommt mir also vor, und ich glaube, es ist auch so, dass es einfach viel mehr Turniere gibt. Es gibt ja viel mehr World Tour Turniere, es gibt viel mehr Highlights, allein schon, also das habe ich ja schon so oft gesagt, aber wie das sein kann, dass so eine Woche nach der WM direkt wieder so ein 1000er-Turnier ist, glaube ich, das geht aktuell noch, weil irgendwie finanziell und alles unser Sport weiter wächst und irgendwie natürlich mehr Turniere auch Vorteile haben, aber irgendwann muss man sich darüber schon Gedanken machen, wie man das, glaube ich, ein bisschen besser strukturiert oder wie man vielleicht zumindest von den großen Turnieren oder die Superstars nicht zu sehr beansprucht. Das ist mein Gefühl als Badminton-Fan und Laie.
Ja, ich bin mir jetzt auch gar nicht sicher, wahrscheinlich schon. Die großen Turniere sind immer zeitgleich. Also bei All England weiß ich, dass es immer auch mehr Anfang März nach German Open sind. Indonesia Open, China Open auch immer gleich terminiert.
Na, der Turnierplan wurde ja jetzt nochmal, der wird ja immer für 4 Jahre terminiert oder es ist so ein Zyklus. Der wurde schon auf jeden Fall geändert jetzt und das ist jetzt das erste Jahr sozusagen, also von 2023 bis 2026 läuft es so. Aber in dem Zeitraum, glaube ich, wird das alles immer relativ gleich ablaufen. Trotzdem. Man hätte es ja auch anders, also warum es jetzt nicht andersrum, zum Beispiel gegen erst Hongkong, dann China oder weiß ich nicht. Aber ja, wie du sagst, es kam dir ja auch nicht so besonders vor. Oder also.
Nee, ich bin auch immer, also ich bin nie darauf vorbereitet, welches große Turnier jetzt kommt. Außer bei jetzt einer WM oder dann eben German Open und All England, das hat sich irgendwie eingebrannt, das hängt zusammen, da weiß ich den Termin, aber sonst habe ich überhaupt nicht das, was ich jetzt auch als deutlich entfernterer Beobachter im Tennis ganz genau weiß, wann die Grand Slams stattfinden und die irgendwie ihre feste Zeit im Jahr haben. Also da bräuchte ich ein bisschen Unterstützung noch von der BWF, wann ich mich auf was freuen kann, so ein bisschen langfristiger. Da komme ich noch nicht so klar.
Ja, das stimmt. Aber ich fand es, um nochmal sportlich zurückzukommen, es haben ja drei Weltmeister gewonnen, jetzt in China, oder drei. An Sejong hat ja wieder gewonnen, das Mixed hat wieder gewonnen, das Koreanische, zumindest zwei. Und Axelsen ist ja ein gefühlter Weltmeister, obwohl das nicht geworden ist. Aber auf jeden Fall.
Ich krieg es gerade auch nicht mehr zusammen.
Auf jeden Fall im Hinblick auf die Koreaner im Mixed war anscheinend kein, wie man so sagen würde, One-Hit-Wonder.
Ja, das Damendoppel hat auch gewonnen.
Ah ja, genau. Auf die ist immer Verlass. Ja. Genau. Also, fand ich irgendwie auch beeindruckend, weil so eine Woche nach der WM. Ja, ich stelle mir vor, wenn man Weltmeister wird, ist auch vielleicht mal cool, das irgendwie so sacken zu lassen oder zu realisieren, aber ich glaube, die anscheinend brauchen das nicht alle.
Nee. Das erinnere ich mich auch immer an Cien, der das mal beim Essen irgendwie erzählt hat, dass er jetzt erst so, seit er irgendwie in Deutschland ist, gelernt hat, dass man so Erfolge feiert. Also das ist so irgendwie für ihn davor auch, es war immer, wenn ein Turnier vorbei ist, dann ist es halt vorbei und dann ist sofort am nächsten Tag natürlich Training angesagt und man trainiert fürs nächste Event und überhaupt nichts ist mit, ja, jetzt nehme ich mir mal einen Tag frei oder jetzt verändere ich irgendwas. Das fand ich ganz lustig. Ich glaube, ist bei einigen auch so, dass die da so krass in diesem relativ gleichbleibenden Rhythmus auch drin sind. Auch bei der Coach-Conference von ein paar Jahren war auch Zhao Yunlai, die Mixed-Dame, da, die auch meinte, dass sie 10 Jahre lang am Stück keinen einzigen Trainingstag verpasst hat oder keinen Tag ohne Badminton-Training hatte, außer wenn sie mal wirklich sehr krank war. Aber egal. Und in der Zeit hat sie einige Olympiasiege, Weltmeistertitel und so weiter geholt, aber kein Grund, dann da mal eine Woche dafür die Beine hochzulegen. Ist, glaube ich, bei manchen Nationen halt einfach auch dann ein bisschen einfacher oder sind sie mehr darauf ausgelegt oder tun sich vielleicht damit leichter, dann die Formkurve oben zu halten, auch nach großen Siegen.
Aber zum Beispiel bei An Sejong mache ich mir dann direkt Sorgen, wenn die mit ihrem bandagierten Bein die ganze Zeit immer spielt und so gefühlt trotzdem jedes Turnier natürlich gewinnt, aber das, ja, irgendwie. Und die ist ja noch sehr jung. Die hat ja noch ein paar Jahre auch vor sich. Und ich hoffe, dass sie sich da, also dass sich da manche nicht, wie würde man sagen, verheizen. Aber es ist schwer, natürlich da irgendwie das richtige Maß zu finden. Vor allem, wenn du auch so gut bist und alles gewinnst.
Ja, bei An Sejong wird es, finde ich, glaube ich, schon auch spannend, wie das, wenn sie jetzt lange da an der Weltspitze ist, ob sie ihr Spiel dann auch verändern kann irgendwann, weil die Spielweise, ich würde wundern, wenn sie das noch in 7, 8 Jahren so machen kann und bin eh schon überrascht. Also ich finde, sie spielt auch total anders als alle anderen Damen, die ich so bisher gesehen habe, macht viele Dinge, die mir ganz außergewöhnlich aussehen. Aber gerade wird sie sich da wahrscheinlich nicht so viel Gedanken drüber machen. läuft ja ganz in Ordnung.
Ja, ne, glaube ich auch. Aber sprechen wir uns wahrscheinlich in 1 oder 2 Jahren, weil kann man sich ja immer nicht vorstellen, dass so jemand irgendwie gegen irgendjemand doch verliert und dann zack, kommt der Nächste oder die Nächste.
Ja, wir müssten echt mal eine Folge von vor einem Jahr reinhören und hören, was wir da für dämliche Vorstellungen hatten.
Ja, aber ich glaube, da haben wir schon, wir haben ja wirklich prophezeit, dass die mal Nummer 1 der Welt wird. Aber gut, das war vielleicht auch nicht so schwer, dieser Schritt, das vorherzusagen.
Gut, hast du sonst noch was von den beiden Turnieren, irgendwelche Stories, die du vielleicht jetzt auch aus der Ferne noch mitbekommen hast?
Nee, ungelogen, ich fand, nicht falsch verstehen, aber ich fand Hongkong, also China war irgendwie vom Zeitpunkt her blöd, weil das so direkt nach der WM war und dann jetzt in Hongkong war echt schwer, die Batman-Spiele anzuschauen. Ich weiß nicht, ob du da ein bisschen gesehen hast, aber da ist so viel Wind, da ist so rutschig in der Halle, da wird nur gewischt. Ja, kein schönes Batman hatte ich da den Eindruck. Okay. Das war auf jeden Fall auch im Vergleich zur WM, wir waren ja alle auch so im Hoch bei der WM, weil es ja so auch so tolle Bilder waren, so eine tolle Atmosphäre. War Hongkong irgendwie, hat mich wieder auf den Boden der Tatsachen irgendwie zurück. Und war jetzt irgendwie so, fand ich die Spiele nicht so schön anzusehen, weil einfach so viele, ja, so schwierige Bedingungen waren.
Ja. Jetzt auch passt zu dem Thema und auch zu dem, was ich gerade gesehen habe. Frag mal deinen neuen Teamkollegen Christo Popov, den ihr ja verpflichtet habt, wie er denn immer umknickt, dass er trotzdem danach, nach dem Umknicken, einfach immer noch Weltklasse-Spieler schlagen kann. Weil auch das war, finde ich, ein bisschen verstörend, dann zu sehen, sein Post, wo er irgendwie verletzt auf dem Boden liegt und Luke and You neben ihm steht und er sich bedankt dafür, wie für sein Sportsmanship. Dann schaut man in die Ergebnisse rein und er hat gewonnen. Das ist auch, glaube ich, nicht das erste Mal. Nee. Beziehungsweise er war auch schon noch krassere Geschichten, wo er dann irgendwie danach auch noch mal ein, zwei Runden oder noch ein 2-Stunden-Doppel gefühlt gleich im Anschluss gespielt hat. Also da musst du echt mal ein paar Tipps holen. Das ist vielleicht auch für ein paar Leute interessant, die nach dem Umknicken in der Regel erstmal ein bisschen langsamer machen. Das ist für ihn scheinbar kein großes Hindernis.
Ja, ich glaube, der Junge hat einfach gutes Heilfleisch, weil ich habe ihn ja auch schon irgendwie mit den härtesten Krämpfen gesehen und dann hat er eine Stunde später doch wieder weitergespielt oder irgendwas. Also ich glaube, das ist ein Mix aus allem. Ja, so ein bisschen Einstellungssache natürlich irgendwie, weil da geht es immer weiter irgendwie, das ist so ein bisschen die Mentalität und dann gutes Heilfleisch und weiß nicht, vielleicht überdramatisiert er auch, ich weiß es nicht, aber so will ich ihn eigentlich nicht einschätzen, aber ich werde ihn fragen und um jetzt hier ein bisschen Werbung für diesen spektakulären Transfer zu machen, man wird ihn, außer er klickt jetzt nochmal um, nächste Woche auch live in Dortmund spielen sehen können.
Wow. Das, glaube ich, wird viele tatsächlich freuen. Und das ist natürlich auch ein Spieler, der cool ist und auch, glaube ich, einige Leute schon in die Halle bewegen kann. Frage ihn doch gleich mal, ob er auch bei uns nochmal vorbeischaut. Also ich hatte ja schon mal mit ihm ein Interview beim German Open. Das ist auf jeden Fall ein spannender Gast.
Ja, werde ich machen.
Werbung. Kai, ich muss dir von einer Erfahrung erzählen. Letztens, ich bin öfters mal in einem Badminton-Center unterwegs und laufe an einem Mülleimer vorbei, wo ein Badminton-Schläger rausguckt und erstmal nichts so Ungewöhnliches, aber als ich dann näher hingegangen bin, habe ich gesehen, der Schläger ist einfach nur gerissen. und da ist mir so bewusst geworden, vielleicht ist es für viele gar nicht klar, dass ein gerissener Schläger noch nicht irreparabel kaputt ist. Vielleicht war es auch so, dass eine Bespannung teurer ist als der Schläger, der da weggeschmissen wurde. Dann könnte ich es verstehen, aber so günstig sah der Schläger gar nicht aus. Aber es ist natürlich absolut nicht nötig, seinen gerissenen Schläger einfach wegzuwerfen. Spätestens seit es jetzt einen wirklich richtig coolen Online-Dienst gibt, der sich schläger-bespannen.de nennt. Und Schläger mit AE, ganz wichtig, der eben einen Service anbietet, wo man Schläger einschicken kann, eine Bespannung auswählt, eine Härte auswählt und dann von absoluten Top-Beseitern zu einem richtig guten Preis den Schläger wieder innerhalb von 5 Tagen zugeschickt bekommt.
Nice. Also wirklich,
du hast wirklich letzten Mal, als wir, du hast beim letzten Mal, als wir drüber gesprochen haben, schon gesagt, du willst es mal ausprobieren, wie viele Schläger hättest du denn auf Lager aktuell zum Einsenden?
Oh, einige. Ich glaube 4 bis 5 mindestens.
Und wie lange dauert das bei dir normalerweise, wenn du an den wahrscheinlich Spieler deines Vertrauens die Schläger abgibst?
Also 5 Schläger würde länger als 5 Tage dauern. Deswegen sollte ich mir das wirklich überlegen, ob das Sinn macht.
Meine Erfahrung aber hat gezeigt, also ich hatte auch noch mehr Schläge eingeschickt und auch das Versprechen gilt auch für größere Lieferungen und dann lohnt sich auch erst so richtig aus meiner Sicht. Oder dann ist es natürlich besonders cool, wenn man vielleicht im Verein sammelt, ein paar mehr Schläger zusammen, dann ist das Porto unerheblich und wie gesagt, der Preis der Bespannung an sich ist erstmal nicht teurer oder wahrscheinlich sogar günstiger als in vielen Shops, wer überhaupt das Glück hat, einen Bespannungsshop in der Nähe zu haben. Und ja, wie schon angesprochen, absolute Top-Beseiter, die mit modernsten Maschinen bespannen. Ich, beim letzten Mal habe ich es auch schon erzählt, ich wirklich begeistert war, weil ich lange keinen bespannten Schläger mehr hatte, ich das immer selber gemacht habe und ja, erstmal wieder gemerkt habe, da merkt man dann schon nochmal einen deutlichen Unterschied und man kann sogar auch eine Option wählen von einem der ja, Top-Beseiter, der auch bei der WM zum Beispiel im Einsatz war, dort die ganze Woche durchbespannt hat. Ich weiß nicht, ob du ihn auch getroffen und gegrüßt hast, aber auch das kann man auswählen und von ihm dann quasi die Schläger gegen einen kleinen Aufpreis noch anfordern.
Ja, also schläger-bespannen.de, besser als Tobias Wadenka. Wenn das nicht mal ein Story
ja, mir
ist.
Braucht ihr die, mir braucht ihr die nicht zuschicken. Ich kriege auch richtig schlechte Laune beim Beseiten mittlerweile. Das, ne, da bin ich auch extrem froh über diesen Dienst. Nicht nur, dass die Qualität super ist, sondern auch, es ist mega unkompliziert, geht schnell und ja, cooler Service. Kann ich euch nur ans Herz legen, vielleicht mal im Verein, vor allem wenn ihr da niemanden an der Hand habt, der das macht, findet euch zusammen, sammelt ein paar Schläger, probiert es mal aus und ich kann euch eigentlich versprechen, ihr werdet begeistert sein.
Werbung Ende.
Was als nächstes, Kai?
Ich weiß nicht, Tobi, ich habe dich das jetzt gar nicht vorher gefragt, aber vielleicht, du hast ja jetzt, es ist der 15. September, heute nehmen wir auf, und du hast ja seit ein paar Wochen einen neuen Job. Vielleicht solltest du das mal erwähnen. Beziehungsweise yes. Ich habe in der Recherche für diesen Podcast, habe ich versucht, das irgendwie rauszufinden. Wer ist denn dieser verdammt gut aussehende und auch noch kompetente und humorvolle neue Landestrainer, Chef-Landestrainer U19, U17 in Bayern?
Es ist kein Landestrainer. Oh. Oder das ist
siehst du?
Auf jeden Fall der Teil der Beschreibung.
Fehlinformation.
Ja, musst du besser recherchieren. Der Rest hat gestimmt, Kai. ja, genau, ich bin seit 1.9. jetzt weiterhin, ich war ja vorher schon beim Verband tätig, aber hatte eine aufgesplittete Stelle, wo ich in vielen Bereichen unterwegs war, also ja auch vor allem in Trainerausbildungen, in einem Vereinsentwicklungsprojekt und an einem Stützpunkt bei uns. Und daraus wurde jetzt eine ja, Vollzeitstelle, die nur im also es war eine Vollzeitstelle, aber jetzt ist die Vollzeitstelle nur am Stützpunkt, wo ich die erstmal vor allem die Leitung für den U17 und U19-Bereich übernehme. Wobei das auch bei uns nicht klar getrennt ist zu den Altersklassen, sondern wir haben auch mal, bei mir werden auch mal die Jüngeren sein, die Eltern trainieren auch mal bei unserem anderen Trainer und da sind die Grenzen auch ein bisschen fließend. Aber ja, vorrangig für die Älteren, jetzt seit einer Woche sind ja hier erst wieder, sind die Schulferien vorbei. Von daher ist jetzt erst Montag der richtige Trainingsbetrieb oder Dienstag der richtige Trainingsbetrieb gestartet und ja, es war irgendwie ein komischer Übergang auch, weil ich ja schon so lange an der Schule bin und dann aber mitten in den Schulferien mit so einer neuen Rolle auch aus meiner Elternzeit, in der ich noch war, rausgekommen bin. Aber ja, jetzt seit dieser Woche bin ich gefühlt so richtig angekommen und es auch wenn es nicht leicht war oder auch ich die anderen Sachen super gerne gemacht habe, fühlt sich sehr gut an, jetzt da volle Energie in einen Bereich reinstecken zu können. Und ich habe da sehr viel Bock drauf und jetzt schon die Woche sehr viel Freude gehabt.
Sehr gut. Dann steht ja dem Erfolg vom Badminton Bayern in Zukunft nichts mehr im Wege.
Das ist jetzt natürlich eine hohe Erwartung, die da gestellt wird. Auch, nee, ja, auch das.
Aber es ist, ja, sorry, ja. Ich will nicht die ganze Zeit hier irgendwie so blöd rummachen, aber hast du dir irgendwas vorgenommen? Oder das würde mich schon interessieren, so weil ich muss ja auch irgendwann überlegen, was ich in meinem Leben mache. Und da würde es mich interessieren, ob du jetzt die neue Stelle, ob du da irgendwelche, oder was ist so dein Ziel oder hast du irgendein Ziel, mit dem du diese Stelle angehst oder ja?
Also schwer jetzt so ein richtig messbares Ziel mit Ergebnissen oder mit so und so viel Leute von unserem Stützpunkt sollen an den Bundesstützpunkt oder Olympiastützpunkt oder sollen Medaillen gewinnen, habe ich noch nicht. Weiß nicht, ob das noch irgendwie kommen wird oder ob das überhaupt das Ziel sein sollte, weil auch Also ich habe super viele Ziele auch in den letzten Jahren schon so für mich entwickelt oder wo ich mir gedacht habe, das würde ich gerne verändern, würde ich gerne umsetzen, wenn ich in der Position bin, in so einer leitenden Rolle an einem Stützpunkt, dass ich da ganz viel im Kopf habe und gerade so mehr sortieren muss, dass es nicht erstmal zu viel auch auf einmal ist. Aber ja, das größte Ziel, das ich so gerade habe, ist einfach eine Prozessorientierung in den Vordergrund zu bringen bei allem, was ich mache, aber auch bei dem, was am Stützpunkt die Spieler machen und auch, dass so dieser Wunsch, jeden Tag ein kleines bisschen besser zu werden, jeder verinnerlicht und jeder so als sein Hauptcredo irgendwie mitträgt und auch diese Art von Kultur entsteht, dass es nicht darum geht, jetzt in kurzer Zeit was Großes zu bewegen oder irgendwelchen Ergebnissen hinterherzulaufen, sondern ja, Ergebnisse auch am Ende dann hoffentlich das Ergebnis von einem oder das Resultat von einem guten Prozess sind. Und ja, da hatte ich jetzt schon einige Sachen oder habe ich einige Ideen, die ich direkt umsetzen möchte oder auch jetzt schon versuche umzusetzen hier und bin sehr gespannt, wie es dann in der Praxis wird, weil es ist für mich auch der erste Job in so einer Rolle. Ich habe viel auch aus der bisschen mehr Beobachterrolle gesehen, wie Trainer das machen, was passiert da, aber es ist, das weiß ich jetzt auch direkt schon nach einer Woche und war mir auch klar, nochmal was ganz was anderes dann in dieser Rolle zu sein.
Das kann ich mir gut vorstellen. Ja, wir werden jetzt, also ich bin gespannt, diesen Weg hier irgendwie noch weiter zu verfolgen. Finde auf jeden Fall kann ich dem bayerischen, da wurde ich mal aufgeklärt, bayerischen Badmintonverband nur gratulieren. zu dieser Entscheidung. Und ich wünsche dir nur das Beste und ich glaube unsere Hörerinnen und Hörer auch. Auch wenn vielleicht manche traurig sind, dass sie dich wahrscheinlich nicht mehr so oft bei irgendwelchen, jetzt wahrscheinlich mehr bei Jugendturnieren oder so sehen, aber nicht mehr so viel bei Trainerausbildung oder sonst was.
Ja, das wird auf jeden Fall so sein. Also da auch schon, wie gesagt, ein weinendes Auge, dass ich da weniger Zeit, weil das wirklich ein cooler Bereich ist, die Lehre, und auch mir viel Spaß gemacht hat. Ich bin da nicht komplett raus, werde da immer mal wieder bestimmt bei einer Maßnahme mit dabei sein als Referent. Was ich übrigens auch glaube, dass das super wichtig ist, dass alle Trainer, die auch an einem Stützpunkt oder im Leistungsbereich arbeiten, da ihr Know-how in die Trainerausbildung mitgeben. Ich denke, das sollte sich irgendwo auch selbst verstehen oder ist auch total wichtig. Ja, aber ich bin gespannt, ich freue mich riesig drauf und kann jetzt schon sagen, die Woche, weil es auch noch einige Dinge in den alten Bereichen, also in den anderen beiden Bereichen gab, die zu Ende gebracht werden müssen, wirkt so oder fühlt sich so ein bisschen an wie die German Open Woche, die sonst immer die intensivste im ganzen Jahr ist. Und jetzt ist es die Woche hier. Es ist viel Tatendrang und auch so dieses Wissen, okay, jetzt habe ich einen Bereich, wo man alles rein investieren kann und mal Vollgas geben kann. Das gefällt mir schon sehr gut.
Das heißt, du musst dann eine Woche Urlaub machen in der German Open Zeit, um dann dich hier in Mülheim zu erholen.
Ja, genau. Also es gibt auch, glaube ich, keinen besseren Urlaubsort als Mülheim.
Ja, sowieso.
Das werde ich mir auf jeden Fall dick anstreichen, ja.
Ja, gut.
Ja, du bist auch herzlich willkommen jederzeit, Kai. Also wir können auch mal so einen okay Sparringspartner auch immer einbauen. Finden wir dich vielleicht auch auf der Zuspielerseite zur Not, wenn das Level noch nicht reicht, auch immer mal einen Platz. Komm gerne vorbei.
Ich habe mich ja bei meinem Besuch sehr wohl schon gefühlt, letztes Mal. Wir hatten diese Woche auch wieder Coaches hier zu Gast, glaube ich, die irgendwie hospitieren waren für ihre Trainerausbildung. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist das bei euch irgendwie wahrscheinlich auch mal möglich. Aber kann das auch nur empfehlen, sich mal so vor allem so einen Jugendschutzpunkt anzuschauen und dann natürlich deine Arbeit, damit ich das auch ein bisschen kontrollieren kann. Und dann das kann ich wirklich nur jedem Coach empfehlen, weil du sagst ja auch, du hast auch viel beobachtet natürlich, wie andere Coaches das machen, und ich finde, das ist eine super Gelegenheit, wenn man also bei einem qualitativ guten Trainer oder Coach vorbeizuschauen.
Ja, das ist auch mir jetzt in den letzten Monaten nochmal ganz krass bewusst geworden, jetzt auch mit Blick, also als es dann immer näher kam, diese Stelle, als es dann losging. Ich habe auch, wenn es jetzt darum geht, wie steuere ich Training? Wie steuere ich so einen Trainingsprozess? Was ist mein, also wie möchte ich Technik, Taktik und so weiter entwickeln? Darüber, vor allem so ein langfristiges Konzept zu haben, habe ich, glaube ich, null durch Trainerausbildungen gelernt. Und das ist auch die Erfahrung, die ich mache. Es ist auch total schwer, das in der Trainerausbildung irgendwie rüberzubringen oder da was richtig Hilfreiches an die Hand zu geben. Und ich glaube, dadurch ist auch dieser Gap so extrem groß von, ich bin in einem Verein und mache einfach mal eine Trainerausbildung und schaffe dann den Sprung, um ein richtig guter Stützpunkttrainer zu werden. Und in der Regel und ganz häufig sind es dann halt eben die, die aus dem Leistungssport kommen, die dadurch Erfahrung hatten, weil sie es jahrelang selber erlebt haben. Oder ja, total verrückte, wahnsinnige Leute aus meiner Sicht, positiv verrückt, die ganz viele zu Stützpunkten hingehen oder einfach das Glück hatten, bei einem anderen Trainer mitlaufen zu können, so viel hospitiert haben. Und ja, das Glück hatte ich auf jeden Fall, dass ich da erstmal viel Eindrücke gesammelt habe. Und ohne die wüsste ich jetzt, glaube ich, viel, viel weniger, wo ich anfangen soll und wie ich an die Sache rangehe. Und ich glaube, das ist ein großes Problem auch bei uns in der Trainerausbildung in Deutschland, wo ja irgendwo es auch sehr, sehr, sehr schwierig ist, da gute Lösungen zu finden. Aber da müssen irgendwie, glaube ich, ein paar Lösungen gefunden werden, weil ich das auf jeden Fall wahrnehme. Viele Trainer haben da gar nicht die Chance, irgendwie das nötige Know-how und die Erfahrung zu sammeln, wenn sie nicht genau am richtigen Ort irgendwie wohnen und schon irgendwo mitlaufen können.
Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ich würde mir auch wünschen, dass das da mehr so eine, auch so mehr Leute das entweder machen würde und, oder dass halt so ein System geben würde, wo man, wo dieses so ein bisschen Mentoring oder halt so, sagen wir mal, viel mehr reinschnuppern in irgendwelche Bereiche, dass das möglich wäre für sagen wir, Coaches, die sich halt irgendwie, die motiviert sind und besser werden wollen. Ja, und damit, dass man denen Möglichkeiten gibt.
Ich weiß auch, in Dänemark gibt es zum Beispiel auch Programme, wo Trainer dann teilweise ein halbes Jahr oder ein ganzes Jahr einfach an einem Stützpunkt ja, mitlaufen, auch dann natürlich irgendwann ein bisschen was übernehmen, Verantwortung übernehmen können, je nach ja, Struktur da, mal mehr, mal weniger, aber eigentlich wie so ein Jahr Ausbildung, also richtige tägliche Trainerausbildung, ist natürlich erstmal ein riesiges Invest und auch, auch schwer, das so reinzugeben wahrscheinlich für viele und muss auch viel aufgeopfert werden oft, aber ich glaube am Ende dadurch entstehen auch sehr viele richtig gute Trainer und da ja, sowas gibt es bei uns leider nicht so wirklich. Es gibt natürlich FSJs, Bundesfreiwilligendienst, wo man auch mal ein Jahr an einem Stützpunkt ist, aber ich glaube auch da kriegt man häufig dann sehr, sehr viel Aufgaben, sehr, sehr viel Verantwortung und hat nicht diese, was man sich ganz wichtige Rolle, mehr beobachten zu können und mehr auch dann, wenn man was macht, gefeedbackt zu werden. Häufig kriegt man dann gleich, ja, mach mal die SAG und mach mal die Kinderbetreuung und steht dann alleine in der Halle. Also ich habe es selber erlebt, ich habe selber ein FSJ gemacht im Badminton und das ist nicht der Grund oder da habe ich jetzt keine großen Erkenntnisse oder Erfahrungen bekommen, wie man gutes Training macht. Ich habe nur gemerkt an vielen Stellen, wie schwierig es ist, gutes Training zu machen.
Ich habe ja auch eins gemacht und ich war so überfordert, vor allem mit diesen Schul-AGs. Mit 10- oder 11-jährigen Kindern, die ja, aber.
Bei denen es auf einmal gleich völlig egal ist, ob du gut Badminton.
Also ja, genau.
Denen ist es egal. Kein Mensch kennt, ja. Also kein kleines Kind kennt jetzt natürlich einen Kai Schäfer und denkt sich, oh toll, der, mit dem will ich jetzt unbedingt Badminton machen, sondern wenn der nach 5 Minuten keinen Bock auf dich hat, dann kannst du was erleben, ja?
Ja? Ja, auf jeden Fall. Aber auch eine wertvolle Erfahrung.
Ja, ja, definitiv. Aber keine wirklich gezielte, geplante Trainerausbildung. Aber ja, eine Sache, weil du jetzt vorhin wegen Zielen gefragt hast und das hatte ich mir sogar aufgeschrieben, das wollte ich auf jeden Fall noch sagen. Ein Ziel, noch kein konkreter Plan dahinter, aber was ich auf jeden Fall hoffe, weil es bei uns auch in Nürnberg noch so ein sehr blinder Fleck ist aus meiner Sicht, ist ein Angebot auch für U19-Spieler oder Leute, die aus der Jugend rauskommen und die auch einfach ein cooles Umfeld haben, wo man Uni oder Beruf mit Badminton verbinden kann, auf so einem ja, semi-professionellen Level. Und ich glaube, finde, da gibt es viel zu wenig. Ich würde mich riesig freuen. Also wir haben erstmal von der Struktur, von den ganzen Anlagen und so weiter, da sehr geniale Möglichkeiten. Und es ist natürlich auch für die Jugendlichen super, wenn bessere Sparringspartner, Erwachsene da sind. Braucht man nicht drüber reden. Aber ja, es fehlt, wie gesagt, auch irgendwie an Standorten in Deutschland, wo man cool Badminton trainieren kann, regelmäßig, und es irgendwie halbwegs leicht verbinden kann mit dem Studium oder allem, was neben dran läuft. Und von daher, wenn jetzt hier auch vielleicht Hörer, Hörerinnen gerade am Ende in den Endzügen ihrer Schulzeit sind oder auf der Suche nach einem Studienplatz sind und richtig Bock auf Badminton haben, dann kann ich euch da gern einladen, mir mal zu schreiben und auf mich zuzukommen. Da würde ich mich sehr freuen.
Das erinnert mich an was, das ist gut, dass du das ansprichst, weil ich auch eine, das geht jetzt an alle Stützpunkte, die das hier hören, weil ich eine Nachricht bekommen habe von einem Nachwuchsspieler aus Pakistan, der da zu den Top 3 in seiner Altersklasse gehört und der durch familiäre Verbindungen in Deutschland gerne oder ein, sagen wir mal, professionelleres Umfeld, Trainingsumfeld sucht. Und seine Lieblingswahl wäre eigentlich Deutschland. Und er sucht hier halt etwas, wo er seine Schule und seine Badminton-Karriere irgendwie voranbringen kann. Und ja, also an den Stützpunktleiter in Nürnberg und an alle anderen da draußen auf jeden Fall vielleicht eine interessante Geschichte oder die Frage, ob da irgendwo irgendwas möglich wäre. Die sollen sich bei mir melden.
Ja.
Ich bin jetzt Spieleragent.
Sehr gut. Hast schon so viele Standbeine langsam, Kai.
Ja.
Gut. Ich guck mal kurz in meine Liste, was ich noch, was noch offen geblieben ist von den letzten Malen. Ich habe noch zwei wichtige Shoutouts. Ein Shoutout, den habe ich jemanden versprochen, der oder die sich gewünscht hat, Maxim, der uns mal eine richtig lange Fragenliste geschickt hat. Ich weiß nicht, ob du ihn mittlerweile schon mal kennengelernt hast, aber von dem ich auch schon mal kurz berichtet habe, ein absoluter Badminton-Verrückter, der jetzt gerade in Sachsen auch versucht, viel voranzubringen und der jetzt seine Doktorarbeit geschafft hat, der auch ein begeisterter Shuttle-Talkerer ist. Da wurde ich gebeten, ob ich ihm nicht einen kleinen Shoutout zum bestandenen Doktorarbeit zuschicken kann. Und das mit der Folge jetzt natürlich sehr gerne. Also alles Gute, Maxim. Gerne uns nochmal auf die Finger hauen, wenn noch viele Fragen unbeantwortet geblieben sind. Ich glaube, da müssen wir nochmal reinschauen in die Liste. Und der zweite Shoutout, was wir total vergessen haben, was mir ja jetzt fast schon ein bisschen peinlich aufgefallen ist, wir haben überhaupt nicht über die U17-Europameisterschaft gesprochen, die vor jetzt einigen Wochen schon war, und die ja sensationelle Silbermedaille, die Katharina Nilges aus Kaiserslautern gewonnen hat, zusammen mit, weil ich jetzt die Woche auch nochmal so einen kleinen Nachbericht davon bekommen habe, von dem Turnier mit ihrem Trainer Christian Stern, der da ja maßgeblich den Erfolg auch mit herbeigeführt hat. Und so wie ich gehört habe, war es auch bis kurz vor EM gar nicht klar, ob sie eine von den drei Damen-Einzelspielerinnen ist, die am Ende nominiert wird oder die spielen darf, weil es auch sehr, sehr eng war. Und ja, die dann am Ende ins Finale gekommen ist und die einzige Medaille auch für Deutschland geholt hat. Deshalb an der Stelle auch nochmal auf jeden Fall ein großes Shoutout an Katharina und Christian, ihren Coach.
Okay. Ich dachte eigentlich, wir haben darüber gesprochen.
Wirklich?
Aber wenn nicht, nee. Auf jeden Fall gut, dass du es jetzt gesagt hast. Und nee. Wenn doch, dann ist es trotzdem,
sicher, dass wir nicht drüber gesprochen
trotzdem
haben.
So eine Leistung, dass man das zweimal erwähnen kann.
Ja.
Ja, sehr, 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 sehr gut. Aber 19 an Gold. Sagt das Orakel Shuttle Talk. Ja.
Schauen wir mal, vielleicht kommt da aber auch jemand aus Nürnberg noch.
Ja, so muss das sein. Sehr gut, Tobi. Ja, ansonsten, falls du nichts mehr hast, müssen wir noch über ein Thema sprechen. Und zwar, ja, irgendwie schwierig, da die richtigen Worte zu finden, aber weil ich auch persönlich mit ihm regelmäßig in Kontakt stand und weil ich weiß, wie sehr er sich auch wieder auf die Länderspiele im Dezember gefreut hat, die auszurichten, die Team-EM-Quali. Einmal noch erwähnen, dass ja eigentlich eine absolute Legende des deutschen Badmintons, Heinz Bussmann, leider verstorben ist. Vor knapp über einer Woche. Und habe ihn persönlich sehr oft bei Länderspielen erlebt. Seine Energie, sein Enthusiasmus, wie er fast eigentlich, wenn das deutsche C-Team gegen das belgische B-Team gespielt hat, hat er den Leuten das so verkaufen können, dass es das beste und geilste Badminton überhaupt ist. Also diese Fähigkeit hatte er er hat, glaube ich, sehr, sehr viel durch die Länderspiele und alles andere, was er gemacht hat, sehr, sehr viel für den deutschen Badminton-Sport getan. Sehr, sehr schade, dass er das jetzt in Zukunft nicht mehr machen kann. Und ich wollte nur das hier nochmal auf jeden Fall erwähnen, weil manche Leute oder viele kennen ihn wahrscheinlich nicht persönlich, aber ich glaube, seine Lebensleistung für unsere Sportart und auch er als Person waren absolut 1A. Und deswegen gebührt ihm das.
Ich würde sagen, das Wort Macher, jetzt, was ja so im Kommen ist, trifft es perfekt. Ja. Also, was er wirklich da auch geschafft hat mit den Länderspielen, wo wir immer darüber sprechen, irgendwie mal 100 Leute in der Halle zu holen. Er hat es da jedes Mal geschafft, egal wo das Länderspiel, egal wer da gespielt hat, wie du schon sagst, da war die Halle voll und und die Halle hat gebrannt. Und ich war wirklich geschockt, weil ich tatsächlich 3 Wochen vorher noch mit ihm telefoniert hatte und mit ihm auch über die anstehende EM-Quali gesprochen habe und auf jeden Fall wahnsinniger Verlust, sehr, sehr traurig und da natürlich viel, viel Anteilnahme und unser Beileid auch an alle Angehörigen.
Ja, um da trotzdem, um nochmal irgendwie vielleicht auch was Positives zu sagen, ich habe gesehen, der DBV oder die, es gibt ja die Vermarktungsgesellschaft für Deutsche Badminton, hat auch einen Neuzugang, einen personellen Neuzugang. Und das ist eine gute Freundin von mir, Tamara, die davor für Badminton Europe alle Groß-Events gemacht hat. Und ich war extrem positiv überrascht, dass wir solches Know-how nach Deutschland holen können. Weil ich glaube, in Europa gibt es niemanden, der sich so gut auskennt mit dem Organisieren von Badminton-Events und ich bin gespannt. Ich glaube, sie ist, so wie ich es verstanden habe, auch hauptsächlich verantwortlich für die Universiade, die dann 2025 hier in Mülheim unter anderem stattfindet. Aber ja, fand ich, also Shoutout an den DBV und an die Vermarktungsgesellschaft, dass dieser Transfer gelungen ist. Der zweite Top-Transfer diese Woche.
nach Deutschland, ja. Ja, wusste ich gar nicht. Ich hatte den Namen gesehen, aber hatte mir nichts gesagt. Aber verlasse ich mich mal auf dein Wort. Und jeder, der irgendwie im Bereich Marketing, Vermarktung ein bisschen Know-how reinbringt, ist erstmal Gold wert. Da sind wir in Deutschland, Badminton Deutschland, nicht sonderlich gut aufgestellt. Auch wieder, um es mal noch beschönigend zu formulieren.
Bis auf der TSV Neuhausen.
Ja, das stimmt, ja. Das ist Weltklasse. Die Social Media Performance, die da auf euch zukommt.
Yes. Wer die wohl macht.
Soll ich dir da jetzt noch den Gag erzählen, den wir bevor ich, oder das Witzige erzählen, bevor wir aufgenommen haben?
Ja, klar.
Ich hab, weil du hattest sicher noch so etwas lustig gemacht über unseren Post mit 3 Schlagwörtern von Neuhausen. Du brauchst jetzt nicht den Kopf schütteln. Du hast schon immer jetzt hier die ganze Zeit mit ganz viel Sarkasmus dich immer zu allen möglichen Dingen geäußert. Und so auch über unseren Post, wo ich wirklich lange überlegt habe, welche 3 Schlagwörter findet man jetzt oder kann man auf so ein Post-Bild drauf machen. Mit dem Ziel, dass in diesen 3 Wörtern einmal neu, einmal hau und einmal zen drin ist. Und es ist dann am Ende neu, Zuhause und Sensation geworden. Auch mit dann ein bisschen Erklärung darunter noch, warum diese 3 Begriffe. Aber vor allem der letzte Begriff, es war wirklich schwierig. Und ich hab lange überlegt, welchen Begriff nimmt man, bis mir dann die Lösung kam. Naja, ich kann ja einfach ChatGPT fragen.
Oh.
Und Moment. Dann habe ich ihn gefragt, gib mir 10 Wörter, die mit Zen enden und mit Sport zu tun haben. Und die Liste möchte ich euch jetzt zum Abschluss noch vorlesen. Nummer 1, Tennis. Nummer 2, Fußballsen. Nummer 3, Reitsen. Nummer 4, Basketballsen. 5 ist Golfen, Rudern, Surfen, Springen, Boxen, Tanzen. Da hat er die Endung dann leider nicht. Aber, also ich wirklich, ich konnte nicht mehr, als ich diese großartige Liste an Begriffen ausgespuckt bekommen habe. Wir müssen mal wieder eine Runde Basketball sind.
Das müssen wir auf jeden Fall. Ich habe nach der WM auch auf jeden Fall meinen Ball wieder aufgepumpt und war hyped, wie der Basketball-Sender sagen würde.
Sehr gut.
Ja, aber Leute, ich weiß, ich ärgere den Tobi ja gerne oder provoziere, das ist manchmal meine Art, aber Neuhausen macht sehr gute Arbeit auf Social Media und natürlich hat auch natürlich ein völlig respektables Konzept und deswegen checkt mal aus, was da der Account so auf Instagram macht.
Hat nichts mit Fußball zu
tun. Ja.
Gut. Super. Dann machen wir Schluss, gehen wir ins Wochenende und hören uns dann nächste Woche in alter Frische vor dem Bundesliga-Start.
Yes.
Da geht es ja dann wirklich los an dem Wochenende mit der fast 3 Spieltagen Schlag auf Schlag.
Da kommt eine knallharte Analyse. Jedes Team
ja,
wird da durchleuchtet. Jede Philosophie.
Ja, gibt schon einiges Spannendes dieses Jahr zu besprechen.
Auf jeden Fall.
Wo ich gerne mit dir drüber reden will.
Ja.
Aber das dann an der Stelle nächste Woche. Bis dahin, habt eine gute Zeit und ja, tschüss.
Tschüss.
History is made.
Lin Dan has done it again. Malaysia's hearts are broken.
What a smash! How on earth did he get that back?